wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann und der Bari ist auch wieder dabei, wie immer. Und ja, ich begrüße euch und wir sprechen heute über den Wiedergänger. Der Wiedergänger.
Okay, wer ist das?
Der Graf von Saint-Germain.
Sehr spannend. Auch von mir ein herzliches Willkommen bei Wo die Geister wohnen. Der Graf von Saint-Germain. Und liebe Gabi, jetzt kennen wir uns doch eine Zeit und der ist mir schon oft unterkommen.
Wirklich?
Weil ich weiß, dass du so ein wahnsinniger Fan bist, eine deiner Lieblingsfiguren.
So ist es, ja.
Warum ist das so? Was fasziniert dich so?
Ja, er und der Giacomo Casanova, das sind meine zwei Lieblingsmänner aus der Historie. Ja, weil das einfach witzige Personen sind. Und wenn wir zurückkommen zum Graf von Saint-Germain, das war halt einfach so ein, er muss sehr charmant gewesen sein. Er hat mittelgut ausgeschaut, aber für damalige Zeiten einen Fäschack halt. Also ja, das ist halt für die heutige Zeit.
Geschmacksfrage.
Ja, Geschmackssache. Aber er muss unwiderstehlich gewesen sein. Jetzt nicht nur in Bezug auf Frauen, weil da war er sicher nicht so erfolgreich wie sein Freund, sie waren bekannt, der Casanova. Aber er hat die Menschen so dermaßen um den Finger gewickelt. Ich finde das so beachtlich. Jetzt nicht unbedingt nachahmenswert, aber einfach beachtlich, was sich die Menschen damals einfallen ließen, um an Geld zu kommen.
Und was du den wiederum Opfern auf der anderen Seite natürlich auch alles für ein Blödsinn erzählen hast können, weil die hatten ja keine Ahnung von der Welt.
Ja, genau, genau. Ja,
also Hochstapler sind ja heute teilweise noch erfolgreicher, als man glauben würde manchmal. Und ich stelle mir vor, so wir reden auch hier 18. Jahrhundert, ne? Da waren die Leute halt auch noch sehr leichtgläubig, wahrscheinlich nur so, wenn jemand das gut verkaufen konnte.
Er hatte halt eine neue Masche, also nur Betrüger kann man zu ihm ja fast gar nicht sagen. Weil natürlich Hochstapler, Betrüger gab es immer.
Mhm.
Aber die haben halt dann verschiedenste Maschen gehabt und die Leute sind drauf reingefallen, so wie es halt heute auch ist. Aber der hat ja, erstens einmal war er extrem charmant und konnte das gut verkaufen.
Mhm.
Zweitens hat er ja behauptet, er ist ein Adeliger. Und drittens hat er ja mit seiner Identitätsverschleierung gespielt. Also es weiß ja bis heute keiner, wer das war. Man weiß es einfach nicht. Er hat sich Saint-Germain genannt, weil er diese Stadt in Frankreich einfach mochte und weil er behauptet hat, dass er als Kind fliehen musste und dass sie dort eben gestrandet sind. Also die Familie und er war noch ein kleiner Bub, angeblich. Also er hat ja viel erzählt und nichts davon ist in Wirklichkeit wahrscheinlich so passiert. Er hat halt behauptet, dort wurden sie nett empfangen und dort haben sie dann gewohnt. Und deswegen sein Nachname Saint-Germain. Vorname gibt es nicht. Graf. Und,
na gut, er hat sie ja immer auch als andere Leute ausgegeben, so gesehen.
Ja, genau.
Irrelevant.
Ja, ja, selbstverständlich. Und dass er ein Adeliger war, muss auch nicht stimmen. Also er hat natürlich damit gespielt, dass er nicht preisgibt, wer er wirklich ist und von wem er wirklich abstammt. Es gibt einige Theorien, weil es hat ja immer Menschen gegeben, die auch hier recherchiert haben. Letztlich, man weiß es einfach nicht.
Jetzt habe ich da in den Unterlagen stehen verschiedene Dinge, als die er sich ausgegeben hat oder die er vielleicht erwarb. Man weiß es, ah, das nicht so genau, glaube ich.
Genau weiß man gar nichts.
Ich tippe mal drauf, ich lese mal vor, was da so steht. Spion, Alchemist.
Alchemist war er. Das ist hundertprozentig. Weil da hat er in Wien, da gibt es Aufzeichnungen.
Wirklich?
Alchemist war er.
Ja. Offiziell als Alchemist gearbeitet.
Ja.
Wunderdoktor. War er das dann gleichzeitig mit dem Alchemisten?
Ja, er hat ein Wässerchen erfunden, das als Verjüngungstrank galt und das auch noch lang nach seinem Tod übrigens in den Wiener Apotheken verkauft wurde.
lustig. Ja. Da kommen wir dann später noch drauf. Also Hochstapler auf allen möglichen Ebenen.
War er.
Jetzt tippe ich mal drauf, dass jemand, der das kann und der das auch gut verkauft, der muss sehr gescheit sein, oder?
Der muss sehr gescheit gewesen sein, ja, weil er hat ja Dinge erzählt, die er sich zuerst ja auch einmal angelesen haben musste. Also er hat ja zum Beispiel behauptet, dass er schon ewig lebt und mit diversen Personen befreundet war, ihnen geholfen hat, die gekannt hat. Mhm. Zum Beispiel hat er behauptet, er hat mit Noah die Arche gebaut, er hat Cäsar beraten und wollte ihn warnen vor der Ermordung. Aber das sind ja Sachen, die jeder weiß. Aber er hat auch andere Feinheiten. Er hat zum Beispiel über die Mona Lisa gesprochen. Er hat genau gesagt, wo das Gemälde gemalt wurde, wer sie war. Okay, den Maler wusste er auch, aber das war ja auch allgemein Wissen. Und dann hat er auch behauptet, er hatte ein kurzes Bandschall mit der Mona Lisa, die ja gar nicht Mona Lisa hieß. Ich weiß jetzt den Originalnamen nicht, aber den wusste er. Und das, da muss man schon sagen, also wie die Mona Lisa wirklich hieß, das ist jetzt nicht so allgemein Wissen. Und damals wussten das wahrscheinlich wirklich nur die gescheiteren Menschen. Mhm. Und der wusste das alles. Und er wusste so viel aus der Geschichte, dass man sagt, okay, der muss wirklich gebildet gewesen sein. Nicht nur gescheit, also so bauernschlau, weil das war er ja sowieso, sondern auch wirklich gebildet. Also die Vermutung liegt schon nahe, dass er wirklich ein Adeliger war. Man weiß nur nicht welcher, aber...
Dass er einfach ein bisschen fad war. Oder er hat halt so ein...
Er wollte Geld, schlicht und ergreifend Geld.
Aber er gibt ja dieses Imposter-Syndrom, quasi dieses Münchhausen-Syndrom. Mhm. Das klingt, also in der Buntheit, ob es da nur um Geld geht, der findet sich, glaube ich, schon gut selber auch in der Rolle, oder?
So bestimmt hat er damit gerne gespielt und auch die Frauen um den Finger gewickelt. Aber in erster Linie hat er das wirklich gemacht, um an Geld zu kommen. Also er hat sich überall eingeschlichen und hat diese Geschichten auf sehr charmante Art und Weise vorgetragen. Also der ist ja schon eingeladen worden, allein zur Abendunterhaltung. Ja.
Und wenn du sagst, der finanzielle Aspekt, er hat sich natürlich in der oberen Klasse
gemacht
und hat sehr viele Adelige dann quasi um den Finger gewickelt.
Natürlich.
Die waren scheinbar sehr beeindruckt von ihm. Zum Beispiel habe ich da stehen Friedrich dem Großen bis Ludwig dem 15.
Ja, alle möglichen Hochadeligen hat er.
Also und ihm so ganz Ludwig, also den quasi die französische und deutsche Monarchie und wo er überall unterwegs war offensichtlich.
Überall.
Europaweit,
ja.
Was glaubst du, wie ist ihm das gelungen, dass er so einflussreiche, so richtige, die Upper Class da beeindruckt hat?
Naja, es hat sich herumgesprochen, egal wo er aufgetaucht ist, also er ist ja herumgereist, es hat sich herumgesprochen, da gibt es einen, der behauptet, dass er schon ewig lebt, der erzählt sehr amüsant, sehr arge Geschichten und das ist auch bis an die Höfe durchgedrungen und dann hat man gesagt, den laut mal ein, den schauen wir uns an. Vielleicht auch ein bisschen, um ihn zu entlarven, was da genau dahinter gesteckt hat, detektivisches Interesse oder halt unterhaltungstechnisch, dass man gesagt hat, man macht einen Abend mit Gästen und dann präsentiert man dieses Unikum, wird eine Mischung aus allem gewesen sein und er hat dann dort abgeräumt, sympathiemäßig und finanziell ebenso. Weil er war ja immer auf der Suche nach Sponsoren, unter anderem für sein großes Hobby, die Alchemie.
Ah, now I get it. Sehr interessant. Du, und weil wir vorher schon über den Casanova gesprochen haben, schon uns bekannt aus einer früheren Folge von Wo die Geister wohnen, die waren Bekannte.
Ja.
Zeitgenossen, man lief sich über den Weg.
Genau.
Und da heißt es ja, dass der Casanova ihn für einen italienischen Geiger hielt, namens Catalani.
So ist es.
Was gibt es über diese Geschichte zu erzählen, auch über diese Freundschaft mit dem Casanova und über das, weil der Casanova war ja selber jemand, der eher verschlagen war und
genau
seine
so
Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, also befreundet würde ich nicht sagen.
Aber die Konkurrenten vielleicht?
Ja, die waren Konkurrenten. Sie waren irgendwo, während sie sich schon auch gemocht haben oder vielleicht sogar dem anderen Anerkennung gezollt haben. Weil das ist ja schon was Besonderes, was sich die zwei Herren da einfallen haben lassen. Sie waren sicher Konkurrenten, aber auch sicher auf eine eher nette, freundschaftliche, lustige Art und Weise. Und natürlich haben sich die Leute damals schon den Kopf zerbrochen, wer ist es? Und dass der Casanova halt da seine eigene Theorie hatte, die man jetzt glauben kann oder auch nicht, gab so viele Spekulationen, das ist nur eine davon. Das ist eigentlich nicht wirklich aussagekräftig.
Mhm.
Also es hat kein Hand und Fuß.
Okay. Eben, darauf wollte ich hinaus vorhin, weil er kannte ihn als diesen Geiger. Es muss ihm aber gleichzeitig dann irgendwie bewusst gewesen sein, dass das sowieso alles ein Blödsinn ist. Oder
das,
wir wissen das
auch,
eigentlich
ja.
alles nicht. Ja?
Genau so ist es.
Okay. Obwohl der Graf von Saint-Germain umgekehrt wusste, was der Casanova alles zusammenspinnt und wo der quasi betrügt und so.
Natürlich, natürlich. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen was voneinander abgeschaut, so ein bisschen.
Was hat der Casanova nochmal gemacht für irgendein Druckverfahren oder so, Textildruckverfahren oder so? Oder so. Nein, ist so lustig. Das ist so wie Menschen, die halt für irgendwelche weirden Startup-Ideen
genau,
schnorren gehen.
Genau.
Quasi.
Sehr einfallsreich, die beiden Herren auf jeden Fall.
Sehr gut.
Und immer flüssig. Also die haben schon gewusst, wie es geht. Und
naja.
Der Casanova war halt zusätzlich noch der Frauenflüsterer, ne?
Ich sage nur, gestatte Casanova. Du, aber apropos Wien, weil wir wissen ja, es gibt auch hier wieder einen Wien-Bezug.
Ja.
Der taucht ja dann auch in zahlreichen, und da sind wir bei unserem Thema, Geistergeschichten auf.
Mhm.
Also wo er quasi in Wien
ja.
noch sein Wesen treibt. Wie
ja.
wir mal,
ja.
geht das?
Ja.
Also ihr habt da stehen vor Wiener Palais, an historischen Spielstätten. Glaubst du, dass das auch Legenden sind oder gibt es da Medien, die das schon mal nachgespürt haben?
Es gibt Aussagen, ja, ja,
ja.
Es gibt Aussagen, zwei davon sind meiner Meinung nach am häufigsten gekommen, weil es ist ja nur dann wirklich interessant, wenn es mehrere Leute unabhängig voneinander erzählen. Also wenn mir jetzt jemand eine Geschichte erzählt, dann glaube ich die nicht automatisch. Ja.
Mhm.
Aber wenn das mehrere Leute, die sich nicht kennen, mir in ähnlicher oder sogar gleicher Art und Weise erzählen, dann erst dann bringe ich es ja zu Papier.
Mhm.
Und zwei Aussagen haben sich da öfter wiederholt. Das eine ist eine Erscheinung vor dem ehemaligen wilden Mann, das ist heute der Douglas auf der Kärntnerstraße 17.
Mhm.
Das war damals eben ein Einkehrwirtshaus und später auch eine noblere Absteige durchaus. Und da ist er halt abgestiegen, wenn er sonst nirgends eine Übernachtung angeboten bekommen hat. Und vor diesem Haus wird er häufiger gesehen. Vor Palais haben wir schon gesagt, ja, aber da gibt es jetzt nicht so ganz spezifische Aussagen. Und dann gibt es noch die eine beim Burgtheater, weil er war ja der sogenannte Theaterverbitterer.
Mhm.
Ganz eine witzige Geschichte. Also er soll da häufiger aufgetreten sein und immer noch auftreten, weil er ist ja der Wiedergänger.
Moment, er hat sich dort als Schauspieler ausgegeben?
Nein. Er hat Schauspieler schlecht gemacht.
Ah.
Also er hat durch die Zeit, weil er gilt ja als Zeitreisender, als Wiedergänger, das verschwimmt alles so miteinander. Man weiß ja häufig auch nicht, wenn man ihn sieht, ist er jetzt ein Gespenst? Ist er ein Zeitreisender oder ist er einfach nur ein Wiedergänger?
Naja, ja, okay.
Das verschwimmt ja alles.
Mhm.
Aber beim Burgtheater und im Burgtheater wird er bis heute häufiger gesehen, indem er einfach die Kunst schlecht macht, indem er sagt, na, früher war das aber besser. Und dann führt er verschiedene Schauspieler an, die heute ja kein Mensch mehr kennt.
Ja.
Ja. Oder im Zirkus ist er auch einmal aufgetaucht und hat einen Artisten schlecht gemacht. Ja, und er tritt da einfach auf und sagt, ja, und der hat aber besser gespielt in der Rolle und bla. Und die Leute denken sich immer, wen meint der? Also das sind ja ganz alte Schauspieler, die ja kein Mensch heute mehr kennt.
Ja.
Und dann macht er einfach die Schauspieler schlecht. Und daher der Name Theaterverbitterer.
Mhm. Aber er hatte nie selber Ambitionen, sie als Mann vom Theater irgendwie zu präsentieren, oder?
Nein.
So.
Nein.
Schreibt man mir jetzt nicht so. Aber du hast vorher von dem, man kann nicht wirklich sagen, ist er quasi, weil es heißt ja, er ist ein ewig Liebender.
Ja.
Ist er dann dort der Geist? Ist er noch die ewig liebende Person? Und was genau ist jetzt ein Wiedergänger?
Ja, ein Wiedergänger ist einfach einer, zum Unterschied zum Zeitreisenden, einer, der nie stirbt. Also der auch immer gleich alt bleibt und genau das sagt man ja, dass er einfach immer weitergeht. Eigentlich ist Wiedergänger nicht ganz die richtige Bezeichnung. Also nach seinem offiziellen Tod ist er ja immer wieder gesehen worden. Und das Orge ist, es gibt ja nicht nur Aussagen von den Herrschaften, die ihn gesehen haben, zum Beispiel auf einem Begräbnis eines Freundes und dann immer weiter und weiter und weiter, sondern er taucht ja auch auf Gemälden auf. Und man sieht ihn ja. Man, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das sind einfach Leute, die ihm ähnlich schauen. Jo, wird eh wahrscheinlich so sein, wenn man jetzt nicht dran glaubt. Aber er ist es halt. Und dann kann man auch sagen, na, vielleicht ist er aber auch ein Geist. Ja, kann auch sein. Man weiß es nicht. Genauso mysteriös wie sein Leben war, war auch sein Leben nach dem Tod.
Mhm.
Man weiß einfach nicht, ist er doch das Geist auf? Ist er ein Zeitreisender? Und war das schon zu seiner offiziellen Zeit ein Zeitreisender?
Aber gibt es einen offizielles Todesdatum?
Das gibt es schon.
Das weiß man.
Das weiß man. Er hat offiziell gelebt.
Mhm.
Also diesen Menschen hat es gegeben.
Mhm.
Man weiß nur nicht, war er schon damals ein Zeitreisender, ein Wiedergänger oder ein Geist? Und was ist er heute?
Mhm.
Genau das Gleiche kann man auch auf die heutige Zeit sagen.
Mhm.
Ist er ein Geist, ein Wiedergänger oder ein Zeitreisender?
Mhm. Und kommt daher dieser Begriff wahrscheinlich auch der Mann, der niemals starb,
genau.
Weil dann diese gleichbleibende Jugendlichkeit,
richtig.
Und dieses Aussehen.
Immer um die 40.
Ja. Immer um die 40. Mhm. Eigentlich herrlich, muss man sagen.
Ja, ja.
Gutes Alter.
Tolles Mann, Alter.
Na,
ja. Wäre ich auch gern. Immer um die 40. Ist ein gutes
auch
Alter.
Als Frau ist
ja,
ein gutes Alter.
Ist wirklich
sagen,
ein gutes
ja.
Alter.
Du, und wir haben ja vorher schon ganz kurz erwähnt, eben diese Jugendlichkeit und dieses Alchemistische. Da hieß es ja, und ich meine, das ist ja schon ein wilder Faktor, dass er Alchemist war.
Ja.
Weil da geht es ja um das Finden der Unsterblichkeit in Wahrheit.
So ist es.
Und er hat auch ein tatsächlich Elixier eben der Jugend. Wo kriegt man das?
Ja, jetzt nicht mehr. Aber das Rezept...
Gab es nicht bei so einer alten Wiener Apotheke, dass du irgendein
mehr,
altes
nicht
Rezept...
Nicht mehr. Ich glaube, das ist mit dem Barock verloren gegangen.
Wie schade.
Aber es, wir wissen ja, was drinnen ist. Ich weiß es nicht auswendig, aber das könnte man in einem Buch Prominente Geister nachlesen.
Aha, okay, ja.
Da steht drinnen, was drinnen war. Allerdings die geheime Zutat hat er nicht verraten. Naja, das wird wohl... Alkohol wahrscheinlich.
Irgendein alchemistisches Produkt.
Ja, oder eine Formel kann ja auch sein. Vielleicht einfach nur Hex-Hex oder so. Aber mit dem hat er ja geworben, weil er ja immer so jung ausgeschaut hat und weil er ja nie offiziell gealtert ist. Ja, und das war ja auch, also auf der einen Seite... wieder gespielt mit seinem mysteriösen Wiedergänger und ich habe schon zur Zeit von Noah gelebt und ich weiß nicht was alles. Und auf der anderen Seite bringt er dann dieses Produkt auf den Markt. Also eigentlich sehr, sehr gescheit. Und er hat es halt auch noch so witzig angepriesen mit, das soll den welkenden Reizen der Frau verhelfen zur vollen Blüte.
Ja, besonders wichtig, dass die Frauen alle schön
bleiben.
Ja,
genau.
Okay, aber das heißt eigentlich ein wahnsinnig guter Marketing-Gag.
Total. Also
mega.
Der war echt ein Genie und hat das auch wirklich in die Apotheke und alles gebracht. Und das Elixier hat man ja nach seinem Tod auch in Wien noch bekommen, eine Zeit lang.
Mhm.
Das war der Saint-Germain-Tee.
Der Saint-Germain-Tee.
Ja.
Aha. Du.
Also wenn ich Zeit reisen könnte, würde ich mir das besorgen. Wer weiß.
Ja. Und aber das sind deine, also du warst das Rezept nur die besondere Zutat, wie es so
fehlt mir, ja.
Aber nachdem es nach dem Tod noch in Apotheken zubereitet wurde, müsste ja theoretisch was sein, was die Leute, wo die Zugriff hatten. Also nichts sitzt irgendwie.
Nein, das kann nichts Utopisches gewesen sein, ja.
Naja,
man weiß allerdings nicht, Asta, das musst du bedenken, ob es gewirkt hat.
Also, naja, okay, nach dem Tod hat sie sich dann nicht mehr so lang verkauft, meinst du?
Ja. Wer weiß, ob es überhaupt je gewirkt hat,
man weiß es nicht. Du, aber das ist ja quasi so wie heute, wo man sich das halt auch gerne mal einbildet,
ja,
dass man plötzlich
absolut,
so viel strafbar
was
ist.
Was es da
so.
Alles gibt, ne?
Okay, naja gut, in seiner Zeit hat er sich damit offensichtlich gutes Leben finanzieren können, das freut uns im Nachhinein sehr.
Ja.
Und wo sieht man ihn nochmal in Wien? In der
Gärtnerstraße? Vorwiegend vor dem Haus Nummer 17, das ist jetzt der Douglas. Und im Burgtheater.
So interessant. Ich habe nämlich einige dieser Plätze schon total abgespeichert. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo gehe, denke ich, da ist das und da ist der Walt Disney und hier steht bei denen so. Interessant, gut. Also unbedingt nachschauen, geografisch, wo wir uns da wieder befinden. Und jetzt sagt man ja, da gibt es noch eben so eine mysteriöse Geschichte dann nach seinem Tod, was seinen Grabstein betrifft. Was ist da passiert?
Naja, der ist verschwunden. Aber ja, auch das ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, weil das ist früher auch öfter passiert. Damals ist ja sehr viel unterschwemmt worden auch und dass das dann abgetrieben ist. Ja, nährt natürlich die Legende.
Legende. Und nachdem du so ein großer Fan erstens vom Grafen von Saint-Germain bist, wird wahnsinnig gern wissen, wie der Vorname war, und aber auch ein großer Fan von Mystery Dinners bist, hast du gedacht, du kombinierst beides. Magst du uns erzählen, was es da gibt, wo und wann?
Ja, also ich mache das Mystery Dinner jetzt schon seit 2017 und ich schreibe ja jedes Jahr ein neues Stück. Und letztes Jahr habe ich eben ein Stück über den Graf von Saint-Germain geschrieben und das wird eh schon fleißig aufgeführt und das nächste Mal wieder im Februar im Kongresscasino Baden.
Herrlich.
Ja.
Reservierst uns da Platz an?
Sicher.
Das wäre großartig. Ich wäre sehr, sehr gerne dabei. Kannst du irgendwas, ein Detail erzählen über den Inhalt oder ist alles ganz geheim?
Nein, es ist nicht geheim. Also es wird ein Fest geben in einem noblen Wiener Palais. Mhm. Und da tauchen einige Figuren auf, die dem Grafen natürlich kein Wort glauben und hinterfragen, was er da so alles erzählt. Und er gerät da ein bisschen in Bedrängnis. Und dann passiert ein Mord und den gilt es dann vom Publikum aufzuklären. Was vielleicht sogar der Graf selbst, man weiß es nicht. Ermordet wurde jedenfalls auch ein Konkurrent von ihm. Also könnte schon sein, dass er es gewesen ist.
Und sagt man ihm danach, dass er das war, der ihn ermordet hat? Nein.
Nein.
Das ist halt die Geschichte.
Das ist die Geschichte, ja.
Okay, na gut. Also sehr spannende Figur. Wieder sehr schöner Wien-Bezug, muss ich sagen, nachzulesen in den prominenten Geistern. Prominente Geister, das Buch, wir verlinken wieder alles. Liebe Gabe, herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Danke, Asta, dass ich da sein durfte.
Herrlich. Und damit alles Liebe, einen schönen Tag und liebe Grüße auch an den Bari.
Richtig aus. Danke.
Tschüss.
Baba.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.